Es ist eine wunderschöne Geschichte, wenn man rückwärts betrachtet, auf einmal merkt, was man schon alles für Erfahrungen gesammelt hat, weil das Leben nach vorne gelebt wird und zurück betrachtet wird.
Hey und herzlich willkommen zu 3 Fragen von Elvis. Das machst du gerne. Was kannst du gut? Und was findest du cool? Mit diesen 3 Fragen, die er in seiner Erstklässlerschrift auf einen Zettel geschrieben hatte, stand mein damals 6-jähriger Sohn Elvis eines Morgens in meinem Arbeitszimmer und ahnte in diesem Augenblick vermutlich nicht, dass er mich mit diesen Fragen nicht nur ziemlich aufs Glatteis geführt, sondern mir vor allem einen Kompass geschenkt hatte, der mich seitdem regelmäßig durch Sinnfindung, Wandel und Selbsterkenntnis navigiert. Wie wollen wir in Zukunft leben und arbeiten? Was treibt uns an und gibt uns Sinn in einer Welt, deren Wertesystem gerade ein längst überfälliges Update erfährt? Heute treffe ich meinen Freund und Mentor Rainer Kosso. Auf seiner Visitenkarte steht Unternehmensbegleiter. Und ich kann als Ein-Mann-Unternehmen nur bestätigen, dass man sich von ihm unheimlich gerne begleiten lässt. Das geht allerdings nicht nur mir so, sondern auch diversen großen Unternehmen, Organisationen und Führungskräften, die seit Jahren von seiner Empathie als Coach, Mentor und Trainer profitieren. Rainer macht Lust auf Veränderung und motiviert so herrlich besonnen. Ganz ohne Luftballons, Konfetti und Show-Effekte. Ich bin gespannt auf seine Antworten zu den 3 Fragen von Elvis. Hallo lieber Rainer.
Hallo Jan.
Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch.
In diesem kleinen Podcast 3 Fragen von Elvis. Mhm. Du bist der Erste, dem ich davon erzählt habe, dass ich das vorhatte. Und so mehr freue ich mich, dass ich mich mit dir unterhalten darf, was ich sowieso sehr gerne mache. Aber ich möchte eigentlich starten, mit einer anderen Frage.
Okay.
Eine Frage, die ich von dir kenne, die ich aus deinen Seminaren kenne, den ich auch schon mal teilnehmen durfte und auch hospitieren durfte. Die Frage, die du immer in Seminaren als Erster an Teilnehmer und Gruppen stellst: Wer bin ich und warum bin ich hier?
Ja, spannend. Wer bin ich? Also ich würde mich so ein bisschen als Forscher bezeichnen vielleicht. Als Forscher nach dem, wie das Leben so funktioniert und für mich funktioniert. Wohl wissend, dass es für andere vielleicht ganz anders funktioniert. Ja, so das, ich glaube, das bin ich. Ich bin so ein Forscher in dem Bewusstsein, dass ich es wohl nie ganz erfassen werde, sondern immer nur so ein kleines homöopathisches Etwas erfassen werde. Und ich freue mich immer riesig, wenn es eine neue Erkenntnis gibt. Ja, so was bin ich, so jemand bin ich irgendwie, ja.
Eine neue Erkenntnis als Etappe? Ich meine, so ein Forscher forscht doch eigentlich sein Leben lang, oder?
Ja. Ist auch, ja, es war nicht immer so. Früher war es halt so, dass ich dann dachte, so, jetzt habe ich was erreicht und jetzt habe ich das erreicht und ich komme ja auch noch aus einer Generation, wo es halt wichtig ist, bestimmte materielle Dinge zu erreichen und das genieße ich auch, die erreicht zu haben. Und also jetzt geht es eher darum zu erkennen, was gibt es noch für neue Erkenntnisse, die mein Weltbild vielleicht noch verändern und noch runder, noch besser machen. Oder vielleicht habe ich einfach geglaubt, etwas ist ganz normal, in Wirklichkeit ist es nur für mich normal.
Ah, ja.
Und für alle anderen gar nicht und so. Also so freundliche Fragezeichen im Leben zu haben, die so winken, so ein Bild, und die mich dann reizen, diesen Weg weiterzugehen. So von Weichenstellung zu Weichenstellung.
Ja.
So einer bin ich, glaube ich. Ja.
Interessant. In der Vorbereitung zu diesem Gespräch, wir unterhalten uns sehr häufig, privat, bei Spaziergängen, langen Autofahrten. Das habe ich immer sehr genossen mit dir. Aber es ist schon natürlich was anderes, jetzt mal vielleicht auch für Menschen da draußen verständlich zu machen, wer du so bist.
Mhm.
Ich habe natürlich auch so für mich den Anspruch, den Menschen da so ein bisschen draußen zu zeigen, was an dir so spannend ist.
Ja.
Und ich habe zum ersten Mal dich gegoogelt vor kurzem.
Okay.
Ich habe dich noch nie gegoogelt vorher.
Aha.
Ich wollte wirklich mal so wissen, was sind denn eigentlich so die ganzen Stationen? Und da habe ich gemerkt, oh, das wird schwer. Das werde ich in einer Stunde nicht hinkriegen, aus ihm rauszukitzeln. Und trotzdem, was mich reizt, ist das Thema Veränderung zu besprechen. Weil ich glaube, das ist etwas, wo wir uns getroffen haben. Und als mir mein Sohn Elvis die 3 Fragen aufschrieb und sagte, so hier, guck mal, musst du beantworten. Habe ich gedacht, okay, was Rainer wohl sagen würde.
Mhm.
Was machst du gerne? Was kannst du gut? Was findest du cool?
Ja, okay.
Du kannst dir aussuchen, ob du sie einzeln beantworten willst oder ob es ähnlich wie bei mir vielleicht eigentlich der Anstoß ist, das als Ganzes zu sehen und
ja,
sich immer wieder zu justieren, diesen Kompass immer wieder zu justieren.
Aha. Ja, ich finde die drei Fragen insofern total spannend, wenn ich sie, ich glaube, ich guck mal, wie ich sie beantworte, weiß ich jetzt noch gar nicht, ja, als Ganzes oder einzeln, aber ich finde sie so total spannend, weil dadurch, dass dein Sohn Elvis sie gesagt hat, kommen sie nicht aus einer wissenschaftlichen Ecke und ich kann nicht so sagen, ja, das ist meine Präferenz, das mag ich gerne und das ist meine Kompetenz, das kann ich gut, mhm, was finde ich cool, das ist dann mal noch so ein bisschen emotional aufgeladen. Nee, das geht einfach viel, viel tiefer. Ja. Und wenn ich die Fragen rein wissenschaftlich, verstandesmäßig beantworten würde, würden sie, glaube ich, den Kern gar nicht treffen, den Elvis gemeint hat. Mhm. Vermute ich mal. Genau. Also ich versuche mal einfach so aus dem Herzen zu sprechen.
Sehr gerne.
Ja, was mag ich gerne? Also ich mag gerne Veränderung. Mhm. Ich genieße es, wenn es anders ist als vorher. Ich habe so ein paar Etappen in meinem Leben gehabt. Da hatte ich das Gefühl, täglich grüßt das Murmeltier.
Okay.
Ja? Mhm. Boah, ey, jeden Tag das Gleiche. Oh, das ja, kennst du vielleicht auch, wenn du schon drei Sätze im Voraus weißt, ich sag jetzt das, dann sagt der andere das und dann wieder das und dann das hin und her. Und dann ist das genau das passiert, von dem du geglaubt hast, dass es passiert. Und das ist mal ganz schön, aber wenn das sich häufig wiederholt, dann merke ich bin auf einem eingefahrenen Gleis,
ja,
und dann möchte ich dieses Gleis gerne verlassen. Das mag ich also sehr gerne, mich dann so ganz alleine auch erst einmal auf was Neues einzulassen, was Neues auszuprobieren. Und ja, und da finde ich etwas ganz, ganz cool in dem Zusammenhang. Ein Geschenk, das meine Mutter mir mal gemacht hat, vor vielen, vielen Jahren, ja, da war ich noch klein. Und das ist somit das größte Geschenk, was Eltern ihren Kindern geben können. Sie hat mir nämlich gesagt, du bist einfach ein Sonntagskind und dir wird immer alles gelingen. Und das, ja, ist echt, das finde ich cool. Zum Beispiel.
Das ist so ein schönes Bild, das hast du mir schon mal erzählt und das ist bei mir auch sehr hängen geblieben, weil es eigentlich ja gar nicht so in diese, nicht unbedingt so typisch wie diese Generation ist, die natürlich auch so ein bisschen, ja, eine Generation ist, die natürlich andere Dinge durchgemacht hat und wo es natürlich irgendwo auch immer so ein bisschen darum ging, so Kind, aus dir soll was werden und genau. Mensch, wird das denn auch alles was? Und ich mache mir ein bisschen Sorgen,
ja,
verständlicherweise eben, Kriegsgeneration.
Ja.
Und insofern hat mich das damals total inspiriert, als du sagtest, okay, dass es von deiner Mutter kam, aus der Zeit. Magst du da noch mal ein bisschen, wie hat sich das dann, du sagst, sie hat es gesagt, als du noch sehr klein warst, wie hat sich das durch deine Jugend gezogen, auch in die Findung, wo soll es hingehen, beruflich etc.?
Ja, also bei uns zu Hause, da waren auch beide Seiten vorhanden, die du geschildert hast auch und verständlicherweise. Also mein Vater, dem war es sehr wichtig, dass was aus mir wird. Und meine Mutter, der wäre auch sehr wichtig, dass was aus mir wird. Aber die hatten zwei unterschiedliche Aspekte, nicht nur einen erfolgreichen Geschäftsmann oder erfolgreichen Lehrer oder irgendetwas, sondern eben auch glücklich sein im Leben. Das war so.
Ja. Schön.
Die Intention von beiden, glaube ich. Und beide hatten unterschiedliche Vorstellungen. Das, was mich total geprägt hat, war, dass ich Dinge alleine machen wollte, ausprobieren wollte. Und dass meine Eltern mir diesen Freiraum gegeben haben. Und das Erste war, dass ich mit 10 Jahren alleine nach Berlin gereist bin. Und zwar haben die mich zum Bahnhof gebracht, dann bin ich in den Zug gestiegen nach Warendorf, dort bin ich umgestiegen in einen Zug nach Bielefeld, Bielefeld nach Hannover, in Hannover mit dem Bus zum Flughafen,
wow,
Langenfeld und dann von Langenfeld aus nach Tempelhof geflogen. Und die Rückfahrt, genauso habe ich meine Patentante besucht halt in Berlin-Gatow. Und ich war 10 Jahre alt und ich durfte alleine diese Reise machen. Also wenn ich mir heute 10-Jährige angucke oder meine Enkelkinder oder so, mit 10 Jahren alleine nach Berlin reisen, das wäre gar nicht drin. Und das war damals eine Expedition, für mich ein Abenteuer, was ich total genossen habe. Und das ging auch immer so weiter. Ich wollte gerne Dinge tun, ja, so ein bisschen das Bild wie, kennst du vielleicht auch so, der Schnee ist gefallen im Winter und es ist noch keiner auf der Fläche gewesen. Oh. Ja, da wollte ich dann gerne drauf gehen. So dieses Gefühl, dass es ganz neu ist oder der Erste zu sein, der irgendwas ausprobiert oder so, das fand ich immer sehr faszinierend. Und da hat mir meine Mutter halt viel Mut gemacht, dass es mir dann auch gelingt. Mhm. Ne?
War das deine Idee zu sagen, okay, weil du das eben wusstest, dass dich das reizt, lass mich doch mal allein nach Berlin fahren? Oder war es dann...
Nee, das wollte ich unbedingt. Mhm.
Das heißt sogar die Idee, diesen Trip so zu machen, kam von dir. Und deine Eltern haben das Vertrauen gehabt, dass das schon alles gut geht.
Boah, das fand ich großartig. Ne?
Wir reden von, dürfen wir dein wirkliches Alter sagen?
Ja, ich bin 1956 geboren, also es war 1966 war das, genau.
Ja. Wahnsinn.
Ja, genau. Also das war toll. Und das hat mich auch geprägt und mir, das fand ich auch cool, um auf Elvis zurückzukommen. Das fand ich auch cool, dass ich mein Ding machen konnte und dass meine Eltern gesagt haben, mach doch mal. Ne? Und ja, und durch diese Sicherheit hat sich das auch stärker entwickelt. Also ich glaube, ich kann mittlerweile sehr gut, weil sich das immer wiederholt hat, neue Dinge auch auszuprobieren. Ich kann sehr gut... Wenn viele Leute nicht wissen, wie sie eine Sache anpacken sollen, kann ich mir eine Situation angucken und sage, das würde ich jetzt mal so anpacken. Mhm. Und dann ist das der Anpack, den viele Leute suchen. Und dann, wenn man da einmal angefasst hat, dann entwickelt sich der Rest daraus. Aber ich habe den Mut, an einer Stelle anzupacken. Und das ist, ja, das ist, glaube ich, etwas, was ich sehr gerne mache und was ich auch gut kann. Mhm.
Ja, Mut, schönes Wort, großes Wort. Mhm. Vertrauen, dass das schon irgendwie klappen wird.
Ja.
Das ist was ich mir für mich häufiger gewünscht hätte. Oh, ja. Und ich weiß nicht, das ist bei mir nicht unbedingt so verankert. Ich habe immer eher Zweifel und denke mir, okay, und was, wenn es nicht klappt? Also Thema Scheitern.
Ja.
Du hast Firmen aufgebaut, du hast als Projektmanager gearbeitet, du hast international gearbeitet, du hast auch ganz ordentliche Trophäen nach Hause gebracht, jetzt mal so, also das ist doch, denke ich, am Stammtisch konnte man da schon auf jeden Fall was erzählen in den letzten 40 Jahren.
Ja.
Was war dein Antrieb? Also jetzt mal, du sagtest, das neue Terrain, ging es dir darum, dieses neue Terrain zu entdecken oder auf diesem neuen Terrain dann auch jetzt beruflich weitergesprochen auch Erfolg zu haben?
Ja, mich hat in der Regel die Herausforderung gereizt und ich habe eine ziemlich gute Einschätzung, wenn ich mich für eine Sache interessiere, kann ich in der Zukunft sehen, dass sie erfolgreich wird. Mhm. Das kann ich einfach erkennen. Das kann ich ein paar Jahre im Voraus sehen, egal was so passiert. Ich glaube das dann einfach und dann stellen sich die Weichen. Das ist so und das ist nicht nur ein Glaube, ich sehe das so einfach, dass es erfolgreich ist. Auf dem Weg dahin ist es teilweise echt gigantisch schwierig.
Ja.
Und die Erfolge, die sich eingestellt haben, basieren auch teilweise auf sehr, sehr schwierigen Zeiten. Ja. Mhm. Also als Unternehmer, wo ich teilweise nicht wusste, wie ich jetzt die nächsten Wochen das Geld für meine Mannschaft zusammenkratzen soll und selber das geringste Gehalt bekommen habe von allen. Wo letztendlich aber immer das Miteinander reden und die Offenheit, den anderen zu sagen, wie es gerade steht mit uns und dem Unternehmen, dazu beigetragen hat, dass alle gesagt haben, ja, dann stehen wir auch in dieser schwierigen Zeit zu dir und zum Unternehmen und wir sind dann auch gemeinsam durch die schwierige Zeit durchgegangen. Also das Thema offene Kommunikation, Dinge nicht dramatisieren und aufbauschen, sondern zu sagen, wie sie sind und auch mal richtig am Boden zu sein, das kenne ich auch, sowohl wirtschaftlich als auch gesundheitlich, als auch psychisch. All diese Dinge sind mir wohl bekannt. Und ja, das war auch jeweils vielleicht so ein unbetretenes Terrain. Ich hatte dann vorher noch keine negativen Erfahrungen auf dem oder dem Gebiet gemacht, es hat mich jetzt nicht besonders gereizt, sie zu machen, aber anscheinend steckt es so in meinem Leben drin, dass ich diese Erfahrungen dann doch auch noch alle gemacht habe.
Ja.
Und die jetzt im Nachhinein betrachtet, führen sie so irgendwie zur Abrundung des gesamten Lebens, weil es einfach dazugehört. Ne? Mhm. Und ich finde, dass diese Sachen auch erzählt gehören und nicht nur die Erfolge, sondern auch die Misserfolge, aus denen man lernen kann. Allgemein wird ja gesagt, das sind so Erfahrungen dann, ja. Nur wenn man drinsteckt in der negativen Erfahrung, ist halt bescheuert, ist echt mega bescheuert.
Könnte man ganz gut auf diese Erfahrung, die von außen einbezieht, dass du, Erfahrung ist die Summe der Misserfolge, sagte mein Vater immer. Und ich habe diesen Satz so oft zitiert und ich finde ihn auch gut.
Ja.
Habe aber in den Phasen der Misserfolge gedacht, ich könnte jetzt unglaublich gut auf diese Erfahrung verzichten.
Ja, im Moment, ja, genau.
Auf die Gefahr hin, dass wir natürlich darüber Abend- und Wochenfüllen sprechen können. Mhm. Definition von Erfolg heute, damals und auf dem Weg, in der Veränderung. Verändert sich das ständig? Hat sich das verändert? Wie ist das bei dir? Wir versuchen das jetzt mal einzugrenzen. Ich weiß, dass es ein Thema ist, über das können wir...
Ja, hat sich verändert. Also es war... Irgendwann mal so war für mich der Erfolg, dass ich mein Abi schaffe. Das war nicht sicher.
Ja.
Das war dann großer Erfolg. Mhm. Dann war es ein Erfolg, dass ich wusste, was ich denn jetzt als nächstes als Ausbildung mache, welches Studium ich ergreife oder welche andere Ausbildung. Ja. Dann war das gut. Dann bin ich halt Landwirt geworden. Agraringenieur habe ich dann studiert, ja.
Ja.
Weil der Tierarzt nicht geklappt hat wegen zu schlechten Abi-Noten. Ja, dann war aber ein Erfolg. Ich hab das halt alles irgendwie geschafft mit dem Abi. Mit dem Studium. Mhm. Und so. Und dann war halt Familie und heiraten und diese Dinge. Das war alles, ja. Und dann war es auch wichtig, wirtschaftlich Erfolg zu haben und auch wert zu sein. Und als ich dann so viel im Flugzeug unterwegs war und von A nach B gejettet bin, dachte ich so, jetzt hast du es geschafft. Ne?
Mhm.
Jetzt bist du irgendwie so, mischst du mit. Ne?
Ja.
Und das ist natürlich Oberquatsch. Ne? Ist mir aber in dem Moment nicht...
Ich wollte gerade sagen, damals...
Damals war es richtig.
War es cool. In der Lufthansa Business Lounge einfach so seinen festen... Platz zu haben.
Ja, genau. War mal so eine Zeit, so zwei, drei Jahre. Ne?
Ja.
Aber heute fliege ich fast überhaupt nicht mehr. Mhm. Nur ganz, ganz selten. Und genieße es, mit der Bahn zu fahren, auch wenn sie eine Stunde Verspätung hat. Oder ich einen Anschluss nicht kriege, weil ich einfach das vorher mit einplane, dass es halt eine Stunde Verspätung gibt. Und somit bin ich pünktlich. Also ich sehe es gelassener. Und ich sehe die Themen, die ich vorher mehr so im Materiellen gesehen hatte. Also Geld auf dem Konto und ein Haus zu bauen und Familie zu haben, was für mich heute auch immer noch wichtig ist. Also diese Beziehung zu meiner Frau und zu meiner Familie ist nach wie vor echt ganz, 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 ganz
oben. Du hast
zwei
erwachsene Söhne und mittlerweile drei Enkelkinder, wenn ich das so sagen darf.
Ja, und das ist für mich ganz wichtig.
Schön.
Die Beziehung zur Familie und auch zu Freunden, zu Menschen, die mir nahestehen, so wie wir beide uns auch austauschen. Der Austausch ist für mich auf einmal so wertvoll geworden und nicht das Geld an der Stelle.
Ja.
Und das Geld ist aber wichtig, weil das Geld mir einen Freiraum ermöglicht.
Mhm.
Und das ist es letztendlich auch. Also ich kann Dinge tun, die ich gerne tue.
Mhm.
Das wird ordentlich entlohnt, sodass ich dann die Freiheit habe wieder.
Ja.
Die Dinge zu tun, die ich gerne mache. Und ich kriege auch die Anerkennung über eine vernünftige Entlohnung. Und ich kann auch mit dem Geld etwas machen, Dinge tun, auch unterstützen, wo ich vielleicht kein Geld verdiene. Das ist auch ganz wichtig.
Mhm.
Ja, und von daher ist für mich das Thema Erfolg nicht mehr so sehr materiell, sondern... hat verschiedene Säulen. Dazu gehört auf jeden Fall natürlich auch Finanzen, aber Gesundheit, gute Beziehungen, Know-how, in dem ich mich selber weiterbilde und neue Erkenntnisse habe. Gesundheit hatte ich schon gesagt, genau. Freiheit ist auch Reichtum. Frei verfügbare Zeit. Ich habe mal ein Buch gelesen, das hieß so schön, Zeitmillionär sein, Zeitmillionär oder so ähnlich.
Mhm.
Das fand ich auch schön. Ne?
Ja, so. Absolut.
wie viele Menschen flitzen von A nach B und haben den Terminkalender ausgebucht bis ich weiß nicht wohin. Ne?
Ja, was hat sich, also ich glaube, da sind wir natürlich auch, wenn wir über Veränderung und Wandel sprechen und um Suche nach Sinnhaftigkeit, ja, da sind wir natürlich mittendrin, weil es natürlich, glaube ich, im Moment, ja, wir tauschen uns sowieso darüber aus, aber ich glaube, das ist halt sehr stark im Wandel gerade. Mhm. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich Zeiten hatte, wo ich dachte, okay, ich habe da eigentlich keine Lust zu, das reizt mich nicht, aber ich kann das halt gut und es ist einfach, es zu tun, es Beruf zu nennen, damit Erfolg, materiellen Erfolg zu haben und deswegen muss ich das jetzt machen. Mhm. Beziehungsweise, ich weiß ja auch, wie es ist, wenn man was gerne macht, aber nichts dabei herumkommt, vor allen Dingen materiell.
Ja, ja.
Und das Auto in der Werkstatt steht und die Rechnung nicht bezahlt werden kann.
Ja, genau.
Klagen auf hohem Niveau immer noch, aber auch das hat sich sicher verändert. Das heißt, wenn ich das kurz zusammenfassen darf, jetzt, also nochmal auf die Fragen, um Elvis das mal so ein bisschen zu beantworten. Bei dir ist es ganz gut im Gleichgewicht. Aber war das auch mal anders? Gab es Zeiten, wo du dachtest, okay, es wäre blöd, das jetzt liegen zu lassen?
Ja, natürlich. Also ich habe auch Aufträge angenommen, wo ich dachte, naja, das ist jetzt gerade nicht so meine höchste Präferenz. Ich kann es aber gut. Mhm. Ich kann es gut und es fällt mir total leicht. Und ich mache dann auch einen sehr guten Job für den Kunden. Aber es ist, es war dann so, dass, ja, vor allem, wenn ich es dann immer wieder gemacht habe, dass ich dann merkte, es hatte jetzt auch seine Zeit gehabt. Und ich habe dann aufgehört, damit das zu tun, bevor ich genervt war. Mhm. Weil dann hätte ich auch keinen guten Job mehr für den Kunden machen können. Das wollte ich schon, also für den Kunden immer auch ganz da sein. Aber ich habe schon gemerkt, bestimmte Dinge, ich komme ja hatte ein IT-Unternehmen und mich hat irgendwann die rein technische Seite nicht mehr so interessiert, sondern mich hat mehr interessiert, wer sitzt denn eigentlich vor dem PC.
Ah ja. Ja?
Und ich könnte heute auch noch technische Projekte machen, aber naja, also die Präferenz ist woanders. Und ich glaube, dass ich auch einen größeren Nutzen stiften kann mit dem Hintergrundwissen, wie es technisch abgeht. Aber mit der Kompetenz, die heute noch viel stärker da ist und der Präferenz, das mache ich gerne und das kann ich gut, dass ich weiß, was es braucht, damit Menschen eine gute Verbindung zu sich selbst haben und eine gute Verbindung untereinander, um technische Aspekte, Lösungen nach vorne zu bringen im Team.
Ja.
Weil häufig knallt es nicht auf der technischen sachlichen Ebene, sondern auf der emotionalen Ebene, auf der zwischenmenschlichen Ebene.
Interessant.
Und ja, und das hat sich eben weiterentwickelt. Und das ist für mich ein Schritt weit hinaus in den weißen Schnee. Und ich möchte nicht wieder an den Anfang zurückgehen, wo halt so viele Leute sich über technische Aspekte Gedanken machen, sondern möchte mich da weit hinaus wagen und so ein bisschen Pionier sein, zusammen mit anderen, die sich da vorne auch schon tummeln. Ja.
Dann Ortskenntnisse teilen.
Ja, die Ortskenntnisse total gerne teilen. Und
das ist auch was ich von dir kenne und gerne auch zitiere. Und wir haben uns kennengelernt in so ein bisschen Business-Kontext in der Kneipe.
Ja.
Und wir sind zusammengebracht worden an so ein Roundtable, wo man zusammen ein paar westfälische Biere getrunken hat und westfälisches Essen genossen hat. Und das haben wir so 2-3 Mal gemacht. Und wie gesagt, ich habe dich nicht gegoogelt. Ich habe irgendwann mal so eine sehr schön gestaltete, aber eher auch eine, ja, etwas eher spirituell anmutende Business-Card von dir in der Hand gehabt. Da stand drauf, Unternehmensbegleiter.
Mhm.
Und ich habe dich nicht gegoogelt und dachte, Unternehmensbegleiter, das passt. Mhm. Welche Branche wohl? Naja, wir treffen uns ja in ein paar Wochen wieder, da wird er mir sicher was erzählen.
Ja.
Und du hattest so ein bestimmtes Strahlen, was mich eben so inspiriert hat zu denken, so davon möchte ich gerne lernen, davon möchte ich gerne mehr erfahren. Kannst du noch sagen, wann für dich der Punkt kam, dass es so ein bisschen weniger um dich, sondern eher um diesen begleitenden Faktor geht?
Ja.
Gab es da so eine Initialzündung?
Ich glaube, das ist schon sehr früh gewesen. Aber es hat sich ja später rauskristallisiert. Also ich bin der älteste von 4 Brüdern.
Ja.
Und hatten halt keine Schwester oder so, die sich um irgendwas kümmert oder so. Also es gab so auch so ein bisschen die Rolle des Kümmerers so für die jüngeren Brüder. Und ja, das habe ich sehr gerne gemacht. Und das hat sich dann auch durchgezogen hinterher mit 13, 14, wo ich dann auf dem Ponyhof war und dann dafür verantwortlich war, dass die Leute alle heil vom Ausritt wieder nach Hause kamen und so. Okay. Das sind so Dinge, die ich gut finde, wo ich auch es toll finde, wenn junge Menschen etwas machen in der Gemeinde oder bei den Pfadfindern oder irgendwo, ja, dass sie lernen, Verantwortung zu übernehmen für andere. Mir hat das immer viel Spaß gemacht. Und dann habe ich aber eine ganze Zeit lang mich nur um mich selbst gekümmert, mein Unternehmen nach vorne zu bringen. Aber da steckte auch wieder drin die Verantwortung für das Team, was bei mir angestellt war. Also es war schon, das zieht sich schon so ein bisschen durch, muss ich sagen. Hängt vielleicht auch damit zusammen, ja, schon mit frühester Jugend. Und der Unternehmensbegleiter ist für mich deshalb so wichtig, weil ich sehe Unternehmen wie einen lebendigen Organismus. Mhm. Ein Unternehmen hat für mich ein Eigenleben.
Ah, ja.
Und die Menschen, die da drin arbeiten und die Beziehung der Menschen untereinander, das ist so wie Nervenbahnen, sage ich mal. In jedem von uns sind es die Nervenbahnen in dem Unternehmen. Die Kommunikationsstränge zwischen den Beteiligten nach innen und nach außen. Mhm. Und das finde ich eben total spannend, weil man mit einem Unternehmen ganz tolle Dinge machen kann oder schreckliche Dinge machen kann.
Mhm.
Und ich begleite Unternehmen dabei, sich zu entwickeln. Und wähle die Unternehmen aus, für die ich arbeiten möchte, ob ich das jetzt gut finde oder nicht so gut finde, den Unternehmenszweck, das entscheide ich dann schon. Und ja, die begleite ich dann dabei, die fit zu machen für die Zukunft und auch so attraktiv, dass Menschen Lust haben, für diese Unternehmen zu arbeiten. Also Lust, bei mir steht auf der Webseite auch, lustvoll Projekte gestalten. Das Thema Lust ist so richtig klasse, finde ich, weil ich bin schon ein lustbetonter Typ, ja. Absolut.
Ja, du bist ein Genussmensch auch.
Ja,
das weiß ich auch,
unbedingt,
weil du ein sehr, sehr guter Koch bist und, glaube ich, auch gerne genießt.
Ja,
Ich muss ganz kurz, ich möchte ganz kurz einhaken. Als du vorhin sagtest, Ponyhof. Ich wollte aber nicht ins Wort fallen.
Ja.
Das war natürlich der Link für mich, weil ich habe dich auch schon erlebt oder erleben dürfen mit großer Freude als Horse-Assisted Coach, als in einem pferdegestützten Coaching.
Mhm.
In dem Fall waren es meine beiden Söhne, die
deine
Stute, die gute Ellie, die weise alte Dame, alte Dame, darf ich das sagen?
Nein, die ist im besten
Alter.
Im besten Alter, ist ja, genau.
Ellie,
ja.
Wir verstehen uns.
Ja, ja.
Ich habe es erleben dürfen und fand es sehr faszinierend und habe das auch noch vor, auf jeden Fall mal bei dir zu buchen für mich.
Ja.
Wie das so ist, wie Führung funktioniert und wie wir da lernen können.
Ja.
Von einem Pferd beispielsweise.
Ja.
Möchtest du dazu ein bisschen was erzählen? Das ist auch ein Thema, was wir abendfüllend besprechen können, aber vielleicht.
Ja. Vielleicht so zwei, drei Aspekte
passt
nur.
Einfach so zu dir.
Ja, also wenn ich betrachte, wie es mal war, ich hatte im zarten Alter von 17 Jahren schon mal ein Pferd. Und das war ein Familienpferd, was unser Vater dann gekauft hatte. Und da war ich aber noch ganz anders drauf. Und da war das Pferd eben das Pferd und ich war der Mensch. Und das waren so zwei verschiedene Dinge. Und das Pferd hatte also zu gehorchen.
Ja.
Ja? Und das hat sich so durchgezogen. Auch im studentischen Reiterverein war ich dann drin. Und dann hat man Turniere und eine Uni gegen Uni A und solche Sachen gegen B. Haben wir diese Turniere veranstaltet. Na, das war alles ganz cool. Damals. Aber das ist dann irgendwann verblasst. Das war nicht mehr wichtig, ist auch erstaunlich. Das Pferd nicht mehr beherrschen zu wollen, sondern mit dem Pferd zu kommunizieren. Und einer der Lehrer, dem ich da sehr viel zu verdanken habe, oder zwei Lehrern, denen ich viel zu verdanken habe, waren Friedhelm und Christine Pohl, die mich ausgebildet haben und mir Kommunikation mit dem Pferd nahegebracht haben. Und wo ich dann durch einen sehr mühsamen Transformationsprozess gegangen bin, um auf einmal zu merken, wie schön das ist, mit dem Pferd zu kommunizieren. Ja. Und dass es vielleicht auch reicht, am Boden zu sein. Wir mussten ein Pferd nicht unbedingt zu reiten, um einen tollen Nutzen oder einen tollen Effekt zu erzielen. Naja, jedenfalls das Pferd ist für mich heute ein Punkt, an dem ich andocken kann. Das ist etwas, was mir die Nähe zur Natur beschert und die Verbundenheit mit der Natur und was mir ganz klar zeigt, wie ich gerade im Moment drauf bin und ticke. Mhm. Und das ist das Wertvolle.
Ja.
Nicht, dass wir jetzt noch 20 Zentimeter höher springen oder die Beine noch ein bisschen höher heben oder irgendwie sowas, was in der Dressur ist. Das ist alles gut, aber das ist nicht mehr passend für mich im Moment, sondern es geht um ein Miteinander. Und das jetzt mit deinen beiden Jungs auch zu sehen, wie die Selbstbewusstsein entwickeln, wie eine Ellie sich den Kindern zuwendet. Und
das war unglaublich.
Je kleiner die Kinder sind, je schwacher die Kinder sind, desto mehr ist sie denen zugewandt. Und wie es über die Grenzen von Spezies hinaus möglich ist, zu kommunizieren. Und das ist einfach schön zu sehen. Und dann die strahlenden Augen der Kinder, wenn sie das geschafft haben.
Es ist einfach, ich habe immer großen Respekt vor Pferden gehabt. Also ich habe auch immer auf so einem Pony geritten als Kind und auch dann so weiter. Aber was mich einfach vor allen Dingen an diesen Tieren immer so fasziniert hat, ist diese Ruhe, diese Ausstrahlen, diese Sensitivität, die man natürlich auch total merkt. Eine Ruhe, die ich mir vielleicht für mich manchmal gewünscht hätte. Und merke zum Beispiel, dass wenn ich mit unserem Hund spazieren gehe, der manchmal einfach stehen bleibt. Will nicht weitergehen. Geht auch schon mal, wenn er nicht an alleine ist, was er meistens nicht ist, geht dann einfach schon mal zurück nach Hause. Weil ich das Signal, glaube ich, sende, ich bin gerade echt nicht bei mir, ich bin gestresst, ich telefoniere vielleicht, schreibe irgendwie noch eine Nachricht und bin einfach gar nicht im Moment. Der Hund spiegelt mir das auf eine Art in der Form, ja, dann geht doch weiter, aber ich habe keine Lust.
Genau.
So, schlechte Energie gerade.
Ja.
Und wenn ich das richtig gedeutet habe, ist das beim Pferd nochmal eine Stufe mehr. Die Antennen sind vielleicht noch ein bisschen feiner. War das für dich etwas, wo du gesagt hast, ja, das ist jetzt auch schön, das für mich noch im Portfolio zu haben? Oder war es für dich ein Bedürfnis oder vielleicht auch sogar zu dem Zeitpunkt, als du damit angefangen hast, in dieses Coaching reinzugehen, dich dahingehend auch ausbilden zu lassen, war es vielleicht sogar wie eine Bedürfnis, Notwendigkeit vielleicht?
Ja, das trifft's gut. Es war eher eine Notwendigkeit, weil zu der Zeit war ich schon in einer Not, sag ich mal. Weil es ist so, die Situation in einem gewissen Alter ist so alles geregelt.
Ja.
Die Kinder sind aus dem Haus. Man hat eigentlich so das erreicht, was man so landläufig nach der Norm erreichen sollte. Mhm. Das ist so da. Und was kommt denn jetzt? Also dann kommt dieses Thema, du hast es ja auch als Sinn bei dir. Ja. Was ist denn jetzt so der Sinn in Zukunft, wenn das Materielle nicht mehr da ist? Also das kann man immer noch höher, größer, schneller weitermachen, aber das befriedigte dann nicht mehr. Und da waren auf einmal die Pferde da. Und die Arbeit mit den Pferden, die letztendlich dazu geführt hat, dass ich einen besseren Kontakt zu mir selbst und zu meiner Umgebung bekommen habe. Genau, das ist wichtig. Und jetzt hat mir gerade letzte Woche noch ein guter Freund, den ich in Frankreich besucht habe, für ein Buch, was ich jetzt gerade im Sommer rausbringen möchte.
Stimmt, das machst du ja auch noch.
Ja, das ist auch so eine Herzensangelegenheit. Der hat mir einen schönen Begriff geschenkt, den er auch irgendwo gelesen hat, den Begriff der Normopathie.
Ah.
Und ich glaube, dass mich die Arbeit mit den Pferden aus der Normopathie erlöst hat.
Oh, das
ja, also
ist ein neuer Begriff für mich.
Ja, den haben wir uns auch noch nicht drüber ausgetauscht, weil wir haben uns seit der Reise ja noch nicht gesehen. Mhm. Und die Normopathie ist im Prinzip ein krankhaftes, das ist aber auch eine Krankheit, ein krankhaftes Glauben und Festhalten an Normen, ohne sie zu hinterfragen und sie für wahr zu halten. Es sind aber nur Normen, es ist nicht das Leben. Und das finde ich super spannend zu erkennen, wann folge ich den landläufigen Normen.
Ja.
Und das vielleicht mal so als, es kann ja wie eine kleine Grippe sein oder wie eine schwere Lungenentzündung, aber wie schwer ist das jetzt gerade, wenn ich dieser Norm folge? Und die Pferde haben mir dabei rausgeholfen aus dieser Normopathie und den Blick zu weiten für gigantische, wenn ich das alte Bild mal wieder bemühe, von gigantischen, weißen, unbetretenen Schneefeldern, wo vielleicht andere Leute auf ihren Schneefeldern unterwegs waren, aber ich noch nicht unterwegs war. Und die konnte ich dann betreten. Das hat mich, da haben mir die Pferde sehr bei geholfen. Und ja, heute ist es auch noch so, dass ich immer dann, wenn ich andocken möchte, wenn ich mal für mich sein möchte, dass ich dann gerne in den Stall gehe, einfach nur miste, mit dem Pferd ein bisschen zusammenstehe oder zur Weide gehe und es begucke. Oder wir, sie legt ihren Kopf einfach bei mir in den Arm und fühlt sich sauwohl. Das ist jenseits der Normopathie, das ist einfach pures, pralles Leben.
Ach, wie schön. So ein schönes Bild. Ich kann es mir zum einen sehr, sehr gut vorstellen und kann nur sagen, dass das auch ein ganz, ich kann da jetzt die Verbindung schaffen zu den drei Fragen von Elvis. Als Elvis in mein Zimmer kam und ich da so saß und habe so gerade so, dachte ich, das Jahr ging so los und ich dachte, ist eigentlich alles geklärt, ich habe ganz gut was zu tun, so, ich habe so Projekte und mach so weiter, wie ich so, ja, ich das immer so gemacht habe. Natürlich so ein bisschen mehr auf dem Fokus, vielleicht meine eigene Musik, aber ich bin halt Musiker. Ich fange halt morgens an und höre abends auf.
Ja.
Und die Tatsache, dass er in mein Zimmer kam und mir diese Fragen hinlegte, ich musste, es hat ein bisschen gedauert, bis ich gemerkt habe, welche Initialzündung das eigentlich war. Denn ich hätte daran festhalten können, ja, aber der Zeitpunkt war einfach gekommen, mal so ein bisschen zu hinterfragen, was machst du eigentlich gerne? Was mache ich eigentlich so richtig gerne? Und was ist, was gibt mir dieses Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun? Also wirklich ein Anliegen zu haben. So, was ist mein Warum? Warum stehe ich auf morgens und freue mich auf den Abend, wo wir zusammen essen und kochen und bin in diesem Flow? So. Und es war ganz interessant, dass so schön dieser Moment war, als er mir das hinlegte, hat es mich auch so ein bisschen aus den Angeln gehoben. Aber ich bin eben auch sehr, sehr dankbar dafür, dass es einfach Veränderungen für mich, dass ich akzeptieren kann, dass einfach Veränderungen auch beruflicher und persönlicher Art einfach genauso dazugehören. Und wahrscheinlich ist es das, was mich einfach immer sehr inspiriert hat, auch an deinem Lebensweg und in der Art, wie du zuhören kannst, wovon ich sehr profitiere. Was, glaube ich, manchmal nicht ganz so einfach ist oder auch anstrengend sein kann.
Nee, es ist total leicht, ja.
Dieses Gefühl von, ja, Transformation, was Neues kommt. Ich habe von dir gelernt, dass sich das auch ruhig, wenn da was Neues kommt, sich andeutet, dass ich das ruhig auch ein bisschen komisch anfühlen darf, dieser Zwischenaggregatzustand.
Ja, das Alte will einen festhalten, genau.
Magst du dazu nochmal ein bisschen vielleicht so?
Ja.
Also zum einen vielleicht so ein bisschen aus deiner Erfahrung, aber auch, wie würdest du im Moment so die Situation sehen? Alle wollen natürlich irgendwo, Thema Persönlichkeitsentwicklung ist ein ganz großes Thema. Jeder will natürlich, hinterfragt mehr, warum mache ich die Dinge? Läuft das so weiter? Was mit meinem Job? Was ist Sicherheit?
Ja.
Erfolg hatten wir vorhin schon.
Ja.
Magst du dazu was sagen?
Ja, also wenn ich nochmal den Begriff der Normopathie bemühe, dann ist es so, dass vielleicht immer mehr Menschen erkennen, dass sie lange Zeit normopathisch unterwegs waren. Jetzt ist es wichtig, finde ich, dass man nicht in eine neue Norm geht, sondern dass wir uns wirklich, und da sind die drei Fragen von Elvis so wichtig, dass sich jeder persönlich hinterfragt, was ist denn seins? Und dass wir uns, das sind für mich, das wird mir jetzt gerade im Gespräch erst klar, das sind drei wichtige Fragen, um aus dieser Normopathie rauszufinden.
Ja.
Und die sind für jeden anders. Und dass wir an einem Bewusstsein arbeiten oder unseren Beitrag dazu leisten, uns in dieser Vielfalt irgendwie auch toll zu finden und auszutauschen. Sonst wäre es nämlich so eine Art Monokultur.
Ja.
Und wir brauchen eine menschliche Biodiversität, sag ich mal, damit wir auch gut überleben können als Menschheit insgesamt. Wir brauchen dieses Unterschiedliche und jeder muss da seinen Anteil leisten. Und mir kommt gerade so eine schöne Geschichte in den Sinn vom Kolibri. Wenn die Zeit noch ist, würde ich die noch ganz kurz erzählen.
Oh ja,
ja. Also es gibt die, das ist eine Legende aus Südamerika. Es gibt einen Waldbrand im Amazonas und in der Nähe der Küste und alle Tiere hauen ab von dem Feuer und flüchten Richtung Meer und sind schließlich am Strand angekommen, ganz happy, und alle, der Jaguar und was es da alles gibt, der Nasenbär, ich weiß nicht, ob es ihn jetzt im Amazonas gibt und so. Alle sind jedenfalls da, die Affen, alle tummeln sich am Strand und sind total happy, dass sie es noch geschafft haben, und hinter ihnen knistert halt der Urwald. Nur der Kolibri, der fliegt zum Meer und nimmt so einen Schnabel voll Wasser, fliegt zurück und wie so ein Löschflugzeug lässt er den Tropfen Wasser fallen. Und die Tiere, wenn er dann zurückkommt, der macht das ohne Unterlass, sagt, du bist doch eigentlich völlig bescheuert, was machst du da die ganze Zeit? Das, was du tust, hat überhaupt gar keinen Sinn und gar keinen Einfluss auf das Geschehen im Urwald. Und der Kolibri sagt nur, naja, ich leiste gerade nur meinen Anteil. Und ich glaube, darum geht es, dass wir in dem, wie wir uns verhalten, in dem wir miteinander sind, in dem wir das, was wir tun, in dem wir vielleicht unseren Anteil leisten, als Kolibri oder als Jaguar oder als weiß der Kuckuck was, aber indem wir nicht dabei stehen und sagen, wir machen nichts, sondern wir leisten unseren Beitrag. Und das finde ich wichtig, den anderen in dem Leisten seines Beitrags zu unterstützen oder es zumindest zu verstehen. Erklär mir deinen Anteil, was ist es gerade? Und das finde ich schön. Ich glaube, dass das ein gutes Bild ist, um die Zukunft aktiv in die Hand zu nehmen, und zwar nicht sich alleine zu fühlen, sondern das mit vielen anderen.
Da sagst du was. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, beziehungsweise Gefahr ist das falsche Wort, aber wenn es darum geht, zu sagen, okay, wir wollen uns selbst optimieren, Persönlichkeitsentwicklung, wir wollen weiterkommen, wir werden natürlich auch ganz schön, es wird ganz schön geworben mit den Online-Seminaren, wo man mit einfachen Mitteln all das erreichen kann, was man sich immer schon erträumt hat. Geschäftlich, als Mensch, dein volles Potenzial entfalten. Ich habe das bei mir selber gesehen, wenn sich eine ganze Zeit alles so ein bisschen um mich dreht und sagt, ja, ich möchte mich verändern, ich bin da gerade in so einem Prozess. Dann habe ich so ein bisschen die Gefahr gesehen, werden wir alle so zu so isolierten Selbstoptimierern, wo so jeder für sich irgendwo, ich habe jetzt für mich da was rausgefunden und ich mache noch ein Seminar und ich mache noch eine Fortbildung und ich mache das, aber komme ich denn auch so richtig ins Handeln? Ich lese noch ein Buch. Es gibt so tolle Bücher und so tolle Literatur und so tolle TED-Vorträge und so weiter. Aber wo komme ich ins Handeln und wo docke ich eben an die Menschen an, wo dann letztendlich erst das wirklich strahlende und blühende Ergebnis entsteht.
Ja, ich glaube, das ist, es ist so für mich jedenfalls. Ich habe, als ich angefangen habe, das war so 2005, mich da mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, ich habe alles gekauft, was mir irgendwer empfohlen hat. Ich habe Seminar, über Seminar besucht, alles. Das war auch alles richtig.
Absolut.
Das war auch alles richtig. Und ich habe heute noch eine Reihe Bücher, die habe ich noch nicht mal ausgepackt.
Ja.
Die liegen da jetzt vielleicht schon 10 Jahre. Mein Bruder Hannes, mit dem ich auch schöne Exkursionen in die Natur mache und so, dem habe ich das mal geschildert und der sagte, naja, die wirken trotzdem, die Bücher. Auch wenn du sie noch nicht ausgepackt hast. Die haben dich ja mal irgendwann interessiert. Das fand ich auch cool. Jedenfalls war der Punkt, der für mich den Unterschied gemacht hat, dass ich vom Input einsammeln gewechselt habe zum Input für andere zu sein. Ja. Sag ich mal so. Aha. Nicht Input auszusenden, sondern zu gucken, wer fragt mal nach, oder mich auch zu zeigen und zu sagen, auch mutig in einem Seminar vielleicht über Liebe zu sprechen oder so, was man ja eigentlich nicht macht. Was ist ein liebevoller Umgang?
Nein, macht man das nicht?
Ja, das ist, also wenn ich mir so vorstelle, Leute gehen über den Flur im Unternehmen und sind deprimiert und werden dann gefragt von den Kollegen, wie geht's dir? Ja, mir geht's gerade so schlecht oder so. Alle haben Mitleid, Mitgefühl, ach du Armer und so. Ich hatte das auch schon mal und ähnliche Dinge. Aber wenn einer so über den Flur tanzt und also was hast du denn? Ach, ist mir heute so schön leicht, ist so toll. Die halten ihn alle für bekloppt, ja. Das heißt, mal zu gucken, was ist denn jetzt hier normal? Das ist eine Normopathie, dass es eben schlecht sein darf. Aber wenn einer so flippig, ohne dass er was geraucht hat, durch den Flur tanzt, ja, warum ist das nicht genauso normal?
Ja.
Wie das andere. Es gehört doch, sind doch zwei Seiten der gleichen Medaille.
Absolut.
Naja, aber für mich war es jedenfalls das Wichtigste. Jemand hat mal so schön gesagt, du entscheidest selbst, wann du vom Surfschüler zum Surflehrer wechselst. Mhm. Alle Surflehrer haben mal surfen gelernt.
Absolut.
Irgendwann kam der Punkt, wo sie gesagt haben, und jetzt mache ich eine Klasse auf und gebe das Wissen weiter. Und das ist der Punkt, an dem es sich entscheidet oder entschieden hat bei mir.
Ja.
Mit allen Fehlern, die ich zu Beginn gemacht habe. Aber das erfordert dann halt auch diesen Mut, wieder rauszugehen, zu sagen, ich bin jetzt so weit und jetzt lerne ich eben weiter in dem Weitergeben, ohne es besser zu wissen.
Ja.
Und ich begleite und ich teile mein Wissen und der andere kann es dann so einsetzen, oder die Erfahrung teile ich, so einsetzen, wie es für ihn passend ist, in seinem Leben, in seinem Umfeld, nicht in meinem.
Ich finde ja immer, bei mir bleibt immer, oder ist der Satz von Dieter Lange sehr hängen geblieben, oder ich kenne ihn zumindest aus seinen Vorträgen. Mhm. Bist du Meister in einer Disziplin, musst du wieder Schüler in einer neuen oder in einer anderen Disziplin werden.
Sehr schön.
Und das ist genau der Punkt. Vielleicht auch nochmal auf die, auf den Moment, als die Fragen von Elvis kamen. Was machst du gerne? Was kannst du gut? Ja, kann ich gut. Mache ich aber nicht mehr unbedingt gerne. Oder mache ich gerne, weil ich das gut kann? Weiß ich gar nicht. Oder brauche ich die Herausforderung? Wirklich etwas, für was ich brenne, was ich aber noch lernen muss.
Ja.
Und diese Unsicherheit, die natürlich da entsteht, auf allen Ebenen. Also sprich, wie kann ich damit denn jetzt dann auch übermorgen Geld verdienen, ohne jetzt erst Meister wieder in dieser neuen Disziplin geworden zu sein und dann vielleicht in 2-3 Jahren. Ich kann mir die Zeit selber einplanen. Ich schwimme so ein bisschen auf dem Ozean der unendlichen Möglichkeiten und natürlich auch der Zerstreuung. Für mich ist es im Moment so ganz, ganz spannend festzustellen, dass ich werde 46 dieses Jahr, dass ich, wenn ich jetzt mit jüngeren Musikern zusammenarbeite im Studio oder Songs schreibe oder einfach nur Kaffee trinke, dass es dann um ganz andere Themen geht. Früher haben wir uns über Sounds unterhalten und über Samples und wo welche Snare cool ist.
Ja.
Darum geht es gar nicht im Moment. Es geht vielmehr darum, und das freut mich irgendwie auch so, dass ein bisschen meine, dass ich einen Beitrag dazu leisten darf, dass Unsicherheiten, die einfach auftauchen, dass ich so ein bisschen beratend in der Richtung tätig sein kann. Ja, ich weiß jetzt ungefähr, wie sich das anfühlt. Ich war da auch schon mal.
Ja.
Ich habe auch schon mal die falschen Verträge unterschrieben.
Ja.
Oder sie nicht unterschrieben und mich hinterher geärgert. Ich habe große Hoffnungen gehabt und bin emotional tief gefallen, weil alles unglaublich erfolglos wurde, was ich für mich so das große Ticket sein sollte. Und ich weiß, was es heißt, wenn man morgens nicht ganz genau weiß, so, boah, wo fange ich an? Soll ich überhaupt anfangen? Habe ich doch schon 100 Mal gemacht. Hat 100 Mal keinen interessiert.
Ja.
101. Mal jetzt auch nochmal. Das ist für mich neu und macht so viel Freude. Kannst du das nachvollziehen?
Ja. Ja, absolut. Also,
auch jetzt in meiner Situation? Du kennst mich jetzt auch so ein bisschen?
Ja, absolut. Es ist eine wunderschöne Geschichte, wenn man rückwärts betrachtet, auf einmal merkt, was man schon alles für Erfahrungen gesammelt hat. Weil das Leben nach vorne gelebt wird und zurück betrachtet wird.
Sehr schön.
Und das ist auch etwas in dieser Lebensphase 46, wo sich die Dinge jetzt so ein bisschen festigen.
Ja.
Was ist so der nächste Abschnitt, basierend auf dem, was ich bisher gemacht habe?
Ja.
Und wo es auch einen Riesenspaß macht, wenn man die Neigung dazu hat. Hat ja nicht jeder die Neigung, aber wenn man die Neigung dazu hat und das gerne macht und das vielleicht auch cool findet und das auch kann, dass man dann sagt, okay, ich begebe mich jetzt auf diesen nächsten Schritt in meinem Leben, der vorher für mich überhaupt noch gar nicht erkennbar war. Wenn du vielleicht 5 oder 10 Jahre zurückdenkst, war das überhaupt gar nicht erkennbar. Du hattest ja nicht nur schlechte Zeiten und wo du nicht wusstest morgens, wofür du aufstehst, du hattest ja auch ganz andere Zeiten, hatten wir alle. Ja, irgendwie so tolle Zeiten und nicht so tolle Zeiten. Aber du hast das jetzt kommt ein neuer Abschnitt und der fühlt sich noch nicht so ganz fertig geformt an, weil vielleicht da noch nicht so viel Aktivität ist, aber das Gefühl in einem ist schon so übermächtig. Und meine Empfehlung ist einfach, folge da deiner Neigung. Folge deiner Neigung, absolut. Und du wirst damit absolut erfolgreich sein. In einer Art und Weise, die viel schöner ist, als du sie dir heute in deinen kühnsten Träumen ausmalen kannst.
Oder freue ich mich drauf.
Ja.
Danke. Nein, aber das ist spannend, dass du es sagst. Ich glaube, es ist so ein bisschen dieser Prozess von, dass man so ein bisschen davon auch weggehen muss, dass man jetzt so ein bisschen vom Schüler zum Lehrer wird.
Ja.
Aber das eine ja nicht ohne das andere funktioniert. Also, dass man weiterhin lernen darf, auch wenn man sein Wissen weitergibt, wenn man Erfahrungen weitergeben darf. Und man einfach merkt, fällt mir jetzt verhältnismäßig leicht, weil da war ich ja schon.
Ja.
Darf sich das für mich leicht anfühlen?
Ja, das ist das Schönste.
Und das ist es eben.
Das Schönste ist,
das anzunehmen.
Es darf sich leicht anfühlen. Es steht nirgendwo geschrieben. Und auch wenn es da irgendwo stehen würde, würde es nur geschrieben stehen.
Ja.
Aber es ist nirgendwo für mich eine akzeptierte Wahrheit, dass sich Erfolg schwer anfühlen muss.
Ja.
Ja. Nicht im Schweiße meines Angesichts habe ich das gemacht, sondern es gibt Leute, die können das und es darf leicht sein, es kann auch mal schwer sein, aber es darf Erfolg, darf auch leicht sein und es darf sich auch leicht anfühlen, weil der Adler kann fliegen und der denkt nicht nach, sondern der breitet die Schwingen aus und dann fliegt er und für ihn ist es ganz, ganz leicht, für mich unvorstellbar schwer, aber es darf leicht sein.
Schönes Bild. Ja. Also weil und ich finde, man darf auch weiter, finde ich, dann lernen. Also dieses Gefühl von, gerade wenn ich mit jungen Musikern zusammenarbeite, ist das für mich, also es gab eine Übergangsphase, da habe ich das nicht so ganz verstanden. Da habe ich gedacht, okay, muss ich jetzt so ein bisschen auf meiner Position beharren, um auch zu sagen, ja, ich weiß schon, wie es geht. Aha. Ist es nicht auch total gut zu merken, dass irgendwie durch die auf technischer und kreativer Ebene die Leute und die jungen Kollegen quasi wirklich auch so ein bisschen auf eine Art an einem vorbeiziehen.
Ja, das
und
ist
man sagt
toll.
So, wow, danke, dass ich dir zugucken darf, danke, dass ich lernen darf. Was ich nur anbieten kann, ich kann mir vorstellen, dass es da so Sollbruchstellen gibt, die werden auch mal auftauchen. Da stand ich schon ein paar Mal und wenn ich helfen kann, wäre es mir eine große Freude.
Ja.
Damit so ein bisschen in Balance und Frieden und Freude zu sein. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung, der ich mich gerne stellen möchte.
Ja.
Und die immer noch so ein bisschen verwirrend ist, wenn man lange so ein bisschen Einzelkämpfer und ja, ich muss so irgendwie auch gucken, wo ich bleibe, war. Das wirst du auch kennen, richtig?
Ja, also ich danke schön dafür, dass du das so ausführlich jetzt schilderst, weil in dem Moment, wo ich glaube, dass ich weiß, wie es geht, mache ich ein neues Feld der Normopathie auf. Mhm. Und ich habe viel mehr dieses Bild eines Meisters, der übt, der immer übt.
Ja.
Und das in dem Bewusstsein, das Bild hat mir einer meiner Mentoren, ein wichtiger Mentor von mir, der Karl Gampa, geschenkt, der sagt, wir sind Meister, die üben.
Sehr schön.
Und in dem Zusammenhang ist es toll, weil das macht den Blick wieder weit und es öffnet mich für die Belange meiner Coaches und meiner Mentees, die ein bestimmtes Anliegen haben. Und ich gehe mittlerweile nicht her und sage, das habe ich und da bin ich schon mal durchgegangen oder so, sondern ich finde es gut, groß zu denken und in großen Möglichkeiten zu denken, aber nicht so, ich rede dann nicht so viel drüber, normalerweise. Mhm. Jetzt hier in diesem Format ist es ein bisschen anders, aber ja. Es geht darum, rauszukriegen, was der andere denn für eine Frage hat.
Mhm. Absolut.
Was beschäftigt dich denn gerade? Und das dann abzugleichen mit dem, habe ich vielleicht irgendwie eine Kleinigkeit in meinem Rucksack schon lange drin oder gerade erst vor 5 Minuten gelesen, erfahren, wie auch immer. Mhm. Und sie könnte jetzt vielleicht sinnvoll sein.
Ja.
Das heißt, ich schaffe nicht den Kontext, sondern der Mensch, der zu mir kommt oder das Unternehmen, was zu mir kommt, hat ein Anliegen. Mhm. Und mich auf das Anliegen einzulassen und auch zu gucken, was steckt hinter dem Anliegen? Welche Interessen sind hinter den Interessen?
Mhm.
Was ist dahinter verborgen? Wo wird die Weiche wirklich gestellt? Ist das, wir wollen mehr Zufriedenheit oder ich will erfolgreicher sein als Musiker?
Mhm.
Ist es das? Will er seine Technik verbessern?
Mhm.
Will er oder sie mit sich selbst besser ins Reine kommen? Warum sind so viele superschöne Menschen so unzufrieden mit ihrem Äußeren?
Mhm.
Ja. Wo alle anderen sagen, da hätte ich auch mal gerne eine Scheibe von.
Ne? Großes Thema im Showgeschäft.
Ganz genau.
Thema.
Und wenn du das kennst und da kommt jemand zu dir und hat ein Anliegen, dann hinzugehen. Aber nicht, das ist so meine Philosophie, nicht zu meinen, der andere hätte ja das Anliegen, weil ich das auch hatte. Den Weg gehe ich nicht.
Und das ist gut, dass du das sagst. Also
mehr die Ohren aufzumachen, mehr auf Empfangen.
Naja, zuzuhören. Also
zuzuhören,
sprich,
ja.
Der Werkzeugkasten, ich mag das Symbol schon,
ja.
Werkzeugkasten, aber er muss halt angepasst werden auf den Menschen und das erreiche ich durch Empathie und das erreiche ich natürlich oder ermögliche ich mir erstmal selber sowieso,
ja.
indem ich zuhöre.
Genau, und die Frage stelle, aha, und was ist es da ganz genau?
Genau.
Damit der andere sich klar darüber wird, was ist es denn eigentlich?
Ja. Und das schätze ich so an dir und deiner, ich habe es mal Leisstärke genannt, der Art und Weise, wie du kraftvoll Dinge vermittelst, nachdem du sie mit allen Sinnen aufgesogen hast, im Gespräch, in dem du zugehört hast.
Mhm.
Und dafür danke ich dir sehr. Ich glaube heute, ja, Mentor, den Begriff kenne ich schon ganz lange, aber nie war er mir so geläufig und nie hat er so gut gepasst. Ich freue mich, dass ich mich diesbezüglich an dich wenden darf. Und ich würde gerne noch, mir fällt ein Lied ein.
Okay.
Das würde ich gerne mal anspielen. Es passt irgendwie ganz gut.
Ja. Ja, da freu
ich. Und damit würde ich gerne dieses Gespräch, und ich habe das Gefühl, das ist nicht der letzte Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben.
Ja.
Zu Rainer Kosso gibt es natürlich diverse Infos, die ich auch in die Shownotes packe, die ihr im Netz findet. Und ihr werdet ihm mit Sicherheit irgendwo nochmal begegnen oder uns zusammen. Ich danke dir sehr für das Gespräch.
Ja.
Ich lerne gerne von und mit dir.
Ja.
Und wir hören und sehen uns. Und jetzt richte ich mal das Mikrofon so ein, dass wir alle auch noch ein bisschen Musik hören können.
Ja, Jan, da freue ich mich total drauf, auf den Song gleich. Und ich danke dir auch für deine Offenheit, dein Vertrauen, was es mir total einfach macht, mit dir in den Austausch zu gehen. Das ist wunderschön. Danke dir.
Sehr schön. Bis bald. Danke.
Ciao.
Looking through the photographs and I'm dealing with the old regrets again. Again. Running across the battlefields, distracted by the melodies of us. Wishing I could go back, but I find it hard to forget what's past is past. And always taking chances, but I never took for granted what we had. We had. We are, we are. And still we are, we are. We're searching, waiting for something missing, we're changing skins, but still we are who we are. Beam at your demons, don't feel what you're feeling, what you are. And trust if you feel it, live like you mean it, and you find we are, and still we are, we're searching, waiting for something missing, we're changing skins, but still we are who we are.
Ja, das war's schon wieder. Drei Fragen von Elvis. Heute mit Rainer Kosso. Ich habe das Gespräch sehr genossen und wir tauschen uns häufiger mal aus. Vielleicht hat man das auch gehört hier und da. Ich habe gelernt, dass es einen großen Unterschied machen kann, wenn ihr diesem Podcast eine Bewertung bei iTunes gebt, ihn weiterempfehlt, euren Freunden davon erzählt, wenn er euch dann gefallen sollte. Ansonsten, ja, alle Infos in den Shownotes. Ich freue mich über Feedback, Anregungen und Fragen unter dreifragen@janlöchel.de. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder, wollte ich sagen. Wir hören uns bald wieder, wenn es heißt: Drei Fragen von Elvis.